So, an der Stelle nochmal Servus, herzlich willkommen, Chris. Schön, dass du dir die Zeit nimmst. Genau, Chris vom Podcast Erlebnis Irland. Bevor wir einsteigen, möchtest du dich vielleicht unseren Hörern nochmal ganz kurz vorstellen? Wer bist du? Was machst du?
Ich bin der Chris, also Christoph Schoder. Ich komme aus einem schönen Baden-Württemberg in Deutschland. Wir haben, meine Frau und ich, haben so circa vor 15 Jahren unser Herz an Irland verloren. Ursprünglich waren wir als Journalisten unterwegs und haben für verschiedene Zeitungen Artikel geschrieben, bis wir dann festgestellt haben, oh, wir würden das gerne direkter machen. Und ein Medium wäre YouTube gewesen, war uns dann aber mit dem Video so aufwendig, das hat irgendwie nicht funktioniert. Dann haben wir gesagt, wir machen nur Audio. Und so ist dann unser Podcast Erlebnis Irland geboren worden. Der ist jetzt, glaube ich, 14 Jahre alt. Eine Zeit lang war er ziemlich Ruhe, aber in letzter Zeit haben wir wieder mehr Zeit, um uns mit dem Thema Irland zu befassen. Und es geht bei uns hauptsächlich jetzt um Reisen und alles, was den Deutschen an Irland interessieren könnte. Und es gibt eine ganze Serie, Erlebnisserie zu verschiedenen Themen. Also Irland ist einer, dann gibt es noch auch für Spanien einen Reisepodcast, es gibt einen für Venedig. Es sind eigentlich Gegenden, wir haben eigentlich Podcasts zu Gegenden gemacht, in denen ich als Fotograf unterwegs war und auch teilweise Workshops gemacht habe. Einfach um den Menschen die Gegend dort näher zu bringen.
Genau, wunderbar. Ja, klingt auf alle Fälle sehr, sehr spannend, gerade wenn du eben auch sagst, so wie ich es eben letztendlich auch schon kannte, dass jetzt Erlebnis Irland ja eins von mehreren Formaten der Erlebnisreihe, wie du sagst, ist. Du hast jetzt mehr oder minder schon vorweggenommen, ihr beide habt euer Herz an Irland verloren. Das wäre jetzt eben auch so meine nächste Frage gewesen. Neben Venedig, der Weißen Küste und was ihr sonst noch an Formaten habt, was ist der Reiz an Irland, beziehungsweise warum spezifisch das Irland-Format? Ich meine, du hast jetzt da schon von deinen fotografischen Erlebnissen dann eben wahrscheinlich auch in Verbindung mit Irland gesprochen, aber woher kommt die Faszination?
Ganz am Anfang, mich hat eine Englischlehrerin von mir auf der Realschule angetriggert, weil die ist immer jede freie Minute nach Irland gereist und damals war es noch nicht ganz so, ich will mal sagen, safe wie heute. Da gab es noch Anschläge und so diese ganzen Geschichten. Und irgendwann hat es mich dann, ja, war dann die Zeit reif, um mal selber sich das Ganze anzugucken. Und vor allem, was mich sehr, ja, immer sehr freut, sind die Menschen dort. Ja. Wir fahren mit der Fähre nach Irland und immer, wenn wir auf die Fähre gehen und die hat irische Zeit, ist eigentlich im Prinzip schon wie wenn man daheim wäre und wenn man in die Rezeption läuft, wie wenn man ins Wohnzimmer daheim läuft. Ja. Das hat so was Heimeliges.
Ja, glaube ich, geht's vielen Menschen, die irgendwann mal so einen Bezug zu Irland gefunden haben, so oder sehr ähnlich. Wahrscheinlich auch sehr vielen von euren und auch von meinen Hörern. Und ich kann mich da auch selber nicht ganz ausnehmen. Also von dem her mehr als nur nachvollziehbar. Genau, zu dem, was Erlebnis Irland eigentlich ist. In dem Sinne, was ihr den Hörern vermitteln wollt, da hast du jetzt gerade ja schon ein bisschen was dazu gesagt. Wenn du da sagen würdest, was bedeutet es denn? Ich meine, ich selber habe jetzt schon den größten Teil eurer Folgen gehört, aber vielleicht auch nochmal fürs Publikum hier, was würdest du sagen, bedeutet es inhaltlich, wenn man es knapp zusammenfassen müsste? Was sind so die Inhalte, die einen bei euch erwarten?
Gut, also eigentlich probieren wir das zu zeigen, was Irland für uns ist. Und das sind ja viele Facetten. Das sind zum einen natürlich die architektonischen Geschichten oder die Sites. Dann haben wir aber auch die Menschen an sich. Ja. Das hast du ja auch übers Leben in Irland zum großen Teil. Bei dir geht es so eher ums Alltägliche. Bei uns sind das eher so, das soll eher so eine Art Bedienungsanleitung sein. Also, wir kennen die Iren nur als sehr großartige Menschen. Ne? Mir fällt da immer dann eine Anekdote ein, dass wir irgendwo im Nirgendwo auf dem Acker gestanden sind und uns überlegt haben, können wir jetzt dahin oder nicht? Und dann hielt ein Bauer an und hat gesagt, da würde ich jetzt nicht hingehen, der Eigentümer, der ist da ein bisschen, ja, der mag keine Touristen. Aber wenn er gegenüber auf das Feld gibt, da gibt es auch sowas. Und da ist der Besitzer schon vor einiger Zeit verstorben. Da könnt ihr gefahrlos hin. Und da drüben bei mir natürlich auch. Ne? Und wir haben aber gar keine Hilfe angefordert. Nicht? Die ist spontan gekommen. Ja, und wo kommt er denn her? Und bla. Das passiert uns öfters. Ne? Oder dass wir in Dublin waren. Und wir haben eine Pizzeria für jemanden mit Glutenunverträglichkeit gesucht. Und wir hatten noch keine Chance, auch nur den Plan, damals gab es noch einen Plan aus Papier, auszupacken. Und schon stand einer da und hat gefragt, ja, wo kommt ihr her, wo wollt ihr hin? Aha, ja, da müsst ihr jetzt da runter zu der Pizzeria, dann rechts und nochmal links und dann seid ihr da. Also ich habe noch nie so viele angenehme Menschen in einem Land gesehen und wir reisen relativ viel. Das ist das Nächste, also so die Personen. Und was für uns höchst spannend ist, ist auch die Geschichte, dass es keine römische Antike gab in Irland, dass die quasi das ausgelassen haben. Also da sieht man ja sehr viel Newgrange oder so. Das hat sich im Prinzip ganz anders entwickelt wie bei uns. Das Land, das ist auch sehr spannend, ne? Und auch, ja, was noch? Ist eine gute Frage, fällt auch noch was ein. Ja, ich finde auch gerade die ganze Kultur sehr spannend.
Absolut.
Das mag von dem Vorigen kommen, aber nehmen wir mal den Sport oder so, die haben zwar auch Fußball in Irland, oder ihr habt auch Fußball, aber es gibt auch Dinge, die bei uns komplett anders funktionieren oder die es gar nicht gibt. Und das ist auch immer sehr faszinierend.
Das auf alle Fälle, also im Großen und Ganzen, dass man letzten Endes irgendwo kulturell ganz anders abgebogen ist.
Ja,
Wie du
genau.
schon sagst, wo du halt im Endeffekt in Mittel- und Westeuropa halt wirklich so die Spuren der römischen Welt siehst, hast du halt wirklich den Teil der Geschichte komplett ausgespart und dann auf der anderen Seite eben wirklich einen extremen Fokus auf Wikinger, Normannen und eben die keltischen Wurzeln.
Genau. Und da ja das Mystische auch zu Irland gehört, die haben ja irgendwie eine ganz andere, in Irland gibt es eine ganz andere Sagewelt wie bei uns. Also ich verstehe die zwar oft gar nicht, so Cuchulainn, oder wie spricht man richtig? Ja, genau. Also diese ganze Mythologie, die verstehe ich nicht. Oder habe ich zunächst nicht verstanden mit der Kuh und diese ganzen Sachen, dass für die Kelten damals Kühe ein Riesenreichtum dargestellt hat. In der antiken Mythologie haben wir Götter und Helden und Herkules und der kämpft gegen Löwen und so Zeug. Aber dass auf einmal ein Diebstahl von einer Kuh wichtig sein könnte und so, da muss man sich zuerst mal dran gewöhnen. Und die funktioniert ganz anders und das ist auch sehr spannend. Gehört auch zu Irland, also ist das natürlich auch in Irland ein Thema in unserem Podcast.
Absolut nicht. Da muss ich sagen, das ist auch was mich immer wieder fasziniert bei euch, wie sehr ihr eben in so mythologische Welten und so auch gern mal eintaucht. Und ich sag mal, gerade wenn man sowas dann eben in einem deutschsprachigen Format liefert, das finde ich doch sehr, sehr stark. Vor allem, weil es halt wahrscheinlich sehr vielen Leuten, die sich in irgendeiner Form schon mal damit konfrontiert gesehen haben, so sehen, verstehen wir erstmal nicht und ihr bietet halt da wirklich einen ziemlich tollen Zugang, finde ich.
Wir probieren ein bisschen das Ganze mundgerecht zu liefern. Aber es ist gar nicht so einfach. Darum sind wir meistens dann auch zweisprachig unterwegs. Also wir machen viele Interviews auch. Und wir bemühen uns dann um eben entsprechende irische Gegenstücke. Wir hatten jetzt vor kurzem ein Interview mit Luke Eastwood. Das ist jetzt auch wieder eher was Mythologisches. Da geht es um die Scotia Das ist wohl in Kerry sehr spannend. Die Scotia ist eine ägyptische Prinzessin. Und dieser Luke Eastwood hat recherchiert und sehr nettes Buch oder relativ fundiertes Buch sogar geschrieben, wie das hätte da passieren können, dass die Schwester vom Tutankhamun nach Irland gekommen ist und dort bei Tralee eben gelebt hat und dort auch beim Kampf ums Leben gekommen ist. Und so. Das ist also durchaus eine sehr spannende Geschichte auch. Ne? Dann sind wir auch, haben das Grab von der Scotia besucht und da hatten wir so eine richtige kleine Expedition, weil es gab zwar ein Schild, wo der, ein Hinweisschild da in der Gegend ist, das Grab, aber alles zugewachsen und also richtig, richtig im Urwald. Und am Schluss haben wir uns dann noch die Mitches attackiert. Ne? Also war, ich bin vorgekommen im Amazonas. Auch das passiert. Und das sind halt so Dinge, die sehr spannend sind auch noch.
Ja, auf alle Fälle klingt spannend. Und dann diese amazonische Eskapade ist dann natürlich nochmal so ein zusätzliches Level, das dazu kommt. Du hast mir jetzt vorhin gerade schon ein Stichwort gegeben, das mich direkt zu meiner nächsten Frage bringt. Du hast gemeint, es ist oft gar nicht so einfach, eben entsprechende Inhalte und Quellen zu finden. Du hast mir ja in der Vergangenheit, meine ich mich zu erinnern, mal erzählt, dass er eigentlich jährlich so um die Pfingstzeit zu einer Recherchereise in Irland seid. Wenn es
Ja.
jetzt eben um so Themen geht, die ihr dabei abarbeitet und auch dann die Kontakte zu Leuten, mit denen ihr sprecht, wie kommt ihr da üblicherweise dran?
Also es ist immer so, wie wenn man den roten Faden zu finden. Wir haben ein Thema, beginnen da zu recherchieren und meistens durch die Recherche, durch unsere Bekanntschaften, die wir schließen, kommt es dann so weit hin. So war das zum Beispiel jetzt das mit dieser Scotia. Also den Autor haben wir zwar schon, auf den sind wir in Deutschland aufmerksam gemacht worden, tatsächlich von einer Bekannten von uns. Aber so das Ganze drumherum, also dass wir dann probiert haben, dort noch einige Recherchen anzustellen, das war dann natürlich dort. Also das hat sich dann ergeben. Das andere ist, wir haben auch verschiedene Kontakte zu Archäologen in Irland zum Beispiel. Und wenn wir dann ein Thema, wie soll ich sagen, aufgreifen, dann werden wir oft an weitere verwiesen. Letztes Jahr haben wir ein Shooting organisiert in Irland. Da ging es um Irland und Rom. Und dann haben wir einen Darsteller gesucht und zufälligerweise war ein Darsteller, der Anthony Kelly, der war nicht nur Model, sondern der kannte sich auch über die, mit der irischen Mythologie aus und hatte ein riesen Netzwerk oder hat ein riesen Netzwerk an Bekannten. Dann haben wir jetzt zum Beispiel auch noch eine Episode zu den Bonfires gemacht dadurch, weil er einen Freund hatte, der sich historisch damit auskannte und so weiter. Also es gibt bei uns meistens dann oft ergibt eines andere.
Okay, also sprich, viel liegt dann wirklich am Thema Networking, wo er eben die letzten 15 Jahre dann dementsprechend schon sehr aktiv dran gearbeitet hat.
Genau.
Und der nächste Schritt ist dann eben letztendlich das, wie du da gerade schon angedeutet hast, dass dann oft thematisch das von einem zum nächsten führt.
Genau. Oder wenn wir eine Idee haben, dann fragen wir mal in die Runde und dann kommt oft auch entsprechende Antwort. Ja, ich hatte dir da den und den und frag doch da mal. Ne?
Ja, nee, spannend. Also führt mit Sicherheit auch dazu, dass euch die Inhalte so schnell nicht ausgehen werden, wenn er sagt, ihr werdet dann weiterverwiesen.
Ja gut, es ist natürlich auch so, für Deutsche oder für Ausländer sind die Sachen natürlich unbekannt oft. Also das sind auch die Kleinigkeiten oft unbekannt. Jetzt du, wenn du da lebst, fällt dir das vielleicht gar nicht mehr so auf. Zum Beispiel gibt es ja immer, wenn du durch die Städte oder Ortschaft fährst, diese Schilder Community Alert. Ne? Vorsicht, bissige Nachbarn oder so.
Genau.
Und das gibt es ja bei uns nicht. Also das sind lauter, im Prinzip gibt es unzählige, unendlich viele Themen, die du aufgreifen kannst.
Okay. Aber wenn du jetzt sagst, ist oft für Auswärtige unbekannt, heißt eine Herausforderung, die damit auch wieder einhergeht, ist dann den richtigen Zugang dazu zu schaffen.
Ja, genau.
Verstehe, ja. Nee, gibt natürlich Dinge, die jetzt, sagen wir, sich vielleicht dann auch ja, über Vorwissen, das er geschafft hat, dann auch innerhalb eures Katalogs an Episoden, dem einen oder anderen, gerade was jetzt eure Zielgruppe angeht, vielleicht ja, den Zugang auch so schaffen, dass man sagt, im Rahmen der Arbeit, die ihr macht, öffnet ihr diesen Weg dann dahingehend auch, dass man jetzt sagt, man kann da auch unbekanntere Themen durchaus mal installieren oder
Ja.
damit sozusagen den Rückbezug. Thema Zielgruppe, das war jetzt auch so ein Punkt, den ich nochmal kurz ansprechen wollte. Du hast es ja vorhin auch schon kurz angedeutet, als du darüber gesprochen hast, wer seid ihr, was macht ihr? Wie würdest du aber letztendlich eure Zielgruppe sehen? Sagst du, das sind wirklich grundsätzlich alle Menschen mit einem Interesse an Irland als Land? Oder wer ist so euer typischer Hörerpersona, würdest du behaupten?
Es da typische Hörerpersona gibt, weiß ich nicht, aber aus unserer Sicht sind es schon Leute, die tiefergehend an Irland interessiert sind. Ja, weil das ist schon teilweise etwas Spezialwissen. Ja, wir haben jetzt zum Beispiel ja eben das Thema, was jetzt gerade aktuell durch die Medien geht, das gehört natürlich irgendwo auch dazu mit der Messerattacke, aber es geht natürlich auch, was man ja nicht so oft hat, diese ganze Mystik. Die ist uns deshalb wichtig, weil wir das wissen wollen, um die Kultur zu verstehen. Ja, es geht jetzt nicht unbedingt um die neuesten Football-Ergebnisse oder sowas oder Fußball, sondern es geht schon darum, Dinge zu beleuchten, die wirklich wichtig sind für die Kultur. Ja. Und natürlich auch, wenn ich jetzt da hinreise, im Zusammenhang damit, was kann ich mir angucken?
Heißt halt dann aber wahrscheinlich auch für Leute, die jetzt wirklich Irland vor Ort erleben wollen, eher so, ich hätte jetzt fast Wiederholungstäter gesagt, als jetzt so das klassische Reiseführerpublikum, das einen Erstbesuch plant.
Ja, so, wie war das? Do that, done that. Also ich bin da, guck das an und fahre dann weiter. Das ist jetzt nicht gedacht. Also zu sagen, ja, du hast da jetzt Dublin Castle und da findest du die und die und Book of Kells in der Uni und sowas. Das ist jetzt nicht so unbedingt unser Zielpublikum, sondern das sind echt Leute, die sich tiefer darauf einlassen wollen. Um das geht es eigentlich. Ja.
Ohnehin in etwa das, was ich jetzt erwartet hätte, wo ich eben eure Inhalte so kenne, aber um es eben da auch nochmal klar herauszustellen. Wir haben jetzt ja schon ein Stück weit von Orten gesprochen und es kommt immer wieder durch, dass ihr ja zu Achill Island auch einen ganz besonderen Bezug habt. Woher kommt das? Sind es da einfach Kontakte? Ist es wirklich Achill als Landschaft oder was stellt da den Bezug her?
Also tatsächlich bei Achill ist es der Liam Kelly, der da Atelier hat. Den haben wir tatsächlich auch bei einer Recherche kennengelernt. Und darum ist es jetzt Achill. Aber was stimmt, ist der irische Westen. Also wir sind eher im irischen Westen unterwegs, allerdings eher im Süden, Cork, Kerry, Wild Atlantic Way, so. Das ist eher unsere Gegend. Weiter nördlich kommen wir eigentlich eher, um irgendwelche Freunde zu besuchen.
Okay, also das ist dann
Also
wirklich
Liam
mehr der
Kelly
soziale
oder
Aspekt.
wir haben auch in der Nähe von Belfast Freunde, Colm Scullin. Die wir dann fahren wir auch dahin, aber in der Regel sind wir eher Südwesten.
Also eher so die untere Hälfte des Wild Atlantic Way sozusagen.
Ja, Skellig.
Definitiv eine sehr schöne Ecke des Landes. Genau. Nee, nur so eine neugierige Frage, weil ich es eben so als wiederkehrendes Stichwort tatsächlich bei euch sehe. Aber wie gesagt, in 15 Jahren bleiben ja auch solche Kontakte nicht aus und schön, wenn man die dann
Ja.
laufend pflegen kann. Wenn man jetzt noch auf die Inhalte so ein bisschen zurückschauen, von dem her, was er bislang so gemacht hat. würdest du sehen, sei es entweder komplette Serien oder einzelne Folgen und Interviews, wo du sagst, das war was, was dir besonders am Herz liegt oder Spaß gemacht hat und was vielleicht auch für einen Hörer ein ganz besonderes Highlight ist?
Ja, tatsächlich haben wir zwei Episoden in Belfast bei der Titanic Exhibition gemacht. Mhm. Die waren für mich ein ganz persönliches Highlight, zumal ich auch meine Diplomarbeit vor unzähligen Jahren über die Titanic gemacht habe. Und was vor allem sehr schön war, in Cove, im ehemaligen Queenstown, gibt es nochmal eine Titanic Experience. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Das ist der komplette Gegensatz davon, von dem, was in Belfast ist. In Belfast ist das alles auf Effekt und auf Show gemacht. Und in Cove, die haben natürlich viel weniger Budget gehabt, um das umzusetzen. Das ist alles mit irgendwelchen Artefakten, Briefen, Persönlichkeiten. Da geht sehr viel um die einzelnen Personen, die man dargestellt hat und die Geschichte dahinter, die man erzählt hat. Das gibt es zwar in Belfast auch, aber da gibt es alles von einer Art Geisterbahn, Achterbahn, durch die Produktion, durch die Werf, dass man das Schiff zusammengebaut hat. Das ist so eine Multimedia-Show, bis dann eben zum Schluss, wo man quasi die Fahrt vom Cameron über das Schiff sieht, wie es auf dem Grund liegt. Ne? Während das andere ist viel bescheidener, aber es ist eben dadurch auch sehr beeindruckend, weil es eben immer die einzelnen Schicksale beleuchtet.
Absolut. Das, wie du sagst, gänzlich anderer Betrachtungswinkel. Ich habe tatsächlich auch beide schon gesehen, war tatsächlich in der Titanic Exhibition in Belfast ja schon mehrfach, definitiv ja sehr eindrucksvoll, aber wie du sagst, aus dem heraus, was du jetzt beschrieben hast, fast auch ein bisschen mit Hollywood-Charakter, da ist halt das Erlebnis in Cove doch schon ja, fast zwangsläufig durch den minimalistischen Approach ganz was anderes. Da muss ich sagen, in Cove war ich ja schon des Öfteren, in der Titanic Exhibition leider nur auf meinem ersten Besuch vor etlichen Jahren mit relativ wenig Zeit, definitiv was, wo ich sage, müsste man sich nochmal anschauen.
Gut, wir haben natürlich im Vorfeld wegen unserem Podcast schon Kontakt aufgenommen. Wir hatten dort einen Ansprechpartner und auch entsprechend bei beiden entsprechendes Hintergrundmaterial. Und das war natürlich dann nochmal spannend, weil dann konnte man auch so ein bisschen was von der Ausstellungskonzeption und von der Geschichte der Ausstellung, also wie die entstanden ist, haben wir dann auch mitgekriegt. Ich finde also beide gut. Ja, also ich gucke beide gern an, ich besuche beide gern. Mhm. Aber ich fand es halt beeindruckend, vor allem die beiden Ansätze.
Ja. Nee, absolut, wie du gesagt hast, fast diametral gegensätzlich.
Ja, genau. Das eine ist puristisch, klar, die haben auch das Budget gar nicht. Und das andere ist eben, wie du sagst, sehr, es ist sehr aufwendig alles. Mhm.
Auf jeden Fall. Ist ja, glaube ich, auch eine der meistbesuchten Attraktionen der Insel.
Belfast.
Belfast, ja.
Ja.
Genau. Ja, Thema meistbesucht und Attraktion. Da gehen wir jetzt ja, in ein bisschen eine andere Richtung als euren klassischen Hörer. Wenn jetzt aber jemand Irland noch nicht besucht hat, aus deinem persönlichen Blickwinkel, wie würdest du dem das Land, sagen wir mal, in drei Sätzen beschreiben?
In drei Sätzen?
Ja, oder können auch gerne vier sein, aber halt irgendwie in knappen Worten.
Wir haben jetzt halt schon festgestellt, es gibt verschiedene Perspektiven, wo man da drauf schauen kann. Wir sind Eltern, da gucken wir, wie kriegt man das hin mit Kindern? Wie macht man das, dass denen nicht langweilig wird und die nicht irgendwann meutern? Und dann gibt es die Geschichtsbegeisterten. Und dann gibt es die Leute, die Ruhe suchen. Und irgendwo. Ja, okay. Aber es gibt auf jeden Fall für jeden was. Ja, für alles, für jedes Interesse, für jede Neigung. Gibt es was zu finden. Und wenn man nicht weiß, wo es ist, weil nicht alle Sachen so auffällig sind, einem gleich ins Auge stechen, es gibt wo was. Egal, was dich interessiert oder was du machen willst. Und das finde ich auch schön. Du kannst ja einfach nur in der nächsten Pub sitzen und gucken, was passiert. Das mache ich zum Beispiel gern. Ja. Da lernst du die Leute kennen, da kommt alles an dir vorbei. Und dann im entsprechenden Augenblick, dann musst du dann halt zur Tat schreiten.
Absolut. Ja, nee, das macht Sinn. Und das zeigt, das, was du jetzt gesagt hast, zusammengefasst, zeigt eigentlich auch relativ klar, die unterschiedlichen Perspektiven, die du jetzt aufgeworfen hast, lassen sich, glaube ich, auch für die meisten ganz gut unter einen Hut bringen. Selbst wenn du jetzt sagst, du hast da vielleicht ein bisschen einen Spagat zwischen Kindern und historischem Interesse oder was auch immer noch an Interessen möglicherweise reinspielt, oder wie würdest du das erfahrungsgemäß bewerten?
Also, da ich schon mehrere Leute mit nach Irland geschleift habe, also sprich, ich habe sie angetriggert, denke ich, das funktioniert. Also, du kannst historisch und Kinder, Museum, kriegst schon einen Hut, genauso wie dass du sagst, ich habe es jetzt gerne mal ruhig, ich gehe jetzt mal Skellig View, Skellig Way wandern. Ja. Da musst du halt überlegen, also wir haben es so gemacht, wir waren dieses Mal eben auf dem Skellig Way und sind dann mit den Kindern, weil es so schön warm war, am Strand abends.
Ja, ne, klingt spannend und an einem gelungenen Tag.
Ja, das Wasser war kalt, die Kinder sind zwar gleich wieder raus, aber die hatten ihren Spaß und am nächsten Tag, ja, wir wollen jetzt wieder an den Strand. Also waren wir tagsüber unterwegs und abends wieder am Strand. Also, geht alles. Gibt viele
Absolut.
Kinderspielplätze. In fast jedem Ort gibt es irgendwo einen Spielplatz, wo man mal kurz die Kinder sich abreagieren lassen kann. Also das ist jetzt mal in diesem Zusammenhang. Genauso geht es auch in anderen Dingen, ne?
Ja, also mal so, ist ja ein relativ gängiger Zusammenhang und mit Sicherheit eine Herausforderung, vor denen vielen stehen, gerade wenn sie jetzt so einen Erstbesuch planen, sag ich mal, sind halt das oft so Problemzonen, die der ein oder andere dann versucht abzudecken.
Kommt halt darauf an, wo man startet. Also so traditionell beginnt man halt in Dublin und macht so diese ganzen Highlights. Ja, kann man machen. Ist vielleicht stressig mit Kindern. Toll, wenn du als Paar oder allein unterwegs bist. Ja.
Aber mit Kindern halt dann doch nochmal eine andere
Ja,
Herausforderung.
das ist deine Hausnummer, ja.
Genau. Wenn wir jetzt davon weitergehen, ist oft vielleicht auch im Zusammenhang mit Kindern dann eine Frage, die man sich stellen muss. Aber jetzt nochmal an dich ganz persönlich, an den schwäbischen Gaumen sozusagen. Wie würdest du Irland kulinarisch bewerten?
Ja, es gibt Schwaben und es gibt Schwaben. Wahrscheinlich wie Bayern und Bayern, wie Fleischkäse und Wurstsalat. Oder Fleischkäse und Käsenudeln oder keine Ahnung. Auf jeden Fall Maultaschen. Also es gibt gewisse Dinge, die gehen immer. Sprich ein irisches Breakfast. Ja. So das Typische. Das ist immer das Erste, was ich mir gönne auf der Fähre am Morgens. Dann die Klassiker, der Irish Stew. Also das schmeckt normalerweise auch mal Schwab. Und auch der, wie heißt es? Fischsuppe. Ja, wie heißt die Suppe?
Chowder.
Chowder, Seafood Chowder. Das sind so die Sachen, also die müssten auch mal Schwabe schmecken.
Das ist
Ansonsten, das, was es gibt, ich finde es sehr lecker. Die Küche finde ich sehr lecker. Ich habe jetzt auch angefangen, irisch zu backen und zu kochen. Also Irish Stew oder Sodabrot. Und da gibt es ja auch eine ganze Latte davon. Und auch sehr spannend. Da bringe ich vielleicht auch noch ein oder zwei Episoden zum Thema irisches Backen. Zumal es auch ganz gut zu historischem Backen passt. Also die Iren stehen ja auf einem anderen Stand wie die restliche europäische Küche, weil die eben mit Buttermilch und Essig viel arbeiten, weil sie einfach günstige Alternative gebraucht haben, um Brot zu backen, haben sie ihre eigene Art entwickelt. Und das ist natürlich auch sehr spannend.
Auf alle Fälle. Nee, definitiv auch ein Thema, was inhaltlich einen deutlichen Mehrwert hat und wo ich sage, ja, freue ich mich da definitiv von zu hören. Ich muss jetzt sagen, was irisches Kochen und Backen angeht, ich habe auch tatsächlich meiner Mutter vor, ja, ich glaube 2 Jahren war es, zu Weihnachten ein irisches Kochbuch geschenkt. Also das heißt definitiv was, wo man sagt, da versucht man doch auch die Leute ein Stück weit zu begeistern. Wie du auch gerade gesagt hast, ich muss auch sagen, es gibt so wirkliche Evergreens, wo ich sage, da merkt man tatsächlich doch eine größere kulinarische Vielfalt auch, wenn man sagt, wie unterschiedlich sie oft interpretiert werden, die viele gar nicht sehen würden.
Das gibt es durchaus. Und was man natürlich auf keinen Fall vergessen darf, ist natürlich irländischer Inselfisch. Also es gibt natürlich erstklassige Restaurants, die Fisch anbieten. Es gibt aber auch welche mit Lasagne und Pommes.
Absolut. Wie du sagst, von bis. Und das ist auch gerade so eine Beobachtung, die man, glaube ich, macht. Ich weiß nicht, ob du das teilst, dass gerade so das Thema Fisch, weil man bekommt es gesagt und ich habe auch selber den Eindruck, dass es halt lange Zeit wirklich mehr ein Exportthema war, als was wirklich im Land, abgesehen von, sagen wir so, Fish and Chips und dem klassischen Chowder, kulinarisch an Wert gewinnt, wo man sagt, das war halt was, wo man sagt, da hat man sich lange wirklich an den zwei, drei Klassikern abgefrühstückt, aber inzwischen hat man halt wirklich auch deutlich mehr an reinen Fischrestaurants und an mehr Fischgerichten, die halt wirklich so die Runde machen.
Ich meine, es gibt ja sehr viele hochklassige Dinge jetzt in Irland mittlerweile. Bei uns jetzt gab es jetzt auch Schokolade. Also es gibt da auf Wales Gaelics gibt es eine Schokoladefabrik. Wir haben letztes Jahr einen Chocolatier besucht, auch in der Nähe von Kerry. Der hat speziell Nougat und diese ganzen Sachen selber hergestellt. Es war ein Franzose, den es nach Irland verschlagen hat. Dann gibt es sehr viele Käse auch. Also es gibt sehr viele gute Käse mittlerweile. Natürlich jede Menge Whisky, Dingle Distillery zum Beispiel, die haben wir auch schon interviewt. Also es gibt schon mittlerweile sehr viele hochklassige Dinge, Restaurants, die eben jetzt da sind und eben auch entsprechend hochwertige Ware essen oder was auch immer anbieten.
Auf alle Fälle. Und ich muss sagen, eben das Gespräch mit dem Chocolatier, auf das du gerade angesprochen hast, das war genau auch der Hintergrund meiner Frage. Das hatte ich so noch im Hinterkopf. Deswegen wollte ich diesen kulinarischen Aspekt auf alle Fälle aufgreifen.
Ja, wir haben auch Käse. Mir fällt jetzt der Name nicht ein. Da kümmert sich meine Frau immer drum. Sie interessiert sich mehr für die Kulinarik.
Okay.
Aber es, wie gesagt, also das sind oft sehr viele europäische Preisträger dabei, bei denen das glaubt man eigentlich gar nicht.
Absolut. Und es sind eben dann nicht nur die Steakhouses von FX Buckley.
Nee, nee. Also wir haben zwar letztes Mal auch einen leckeren Burger gehabt,
Ja.
aber meistens sind es eher andere Dinge.
Ja, wie du sagst, und das eben in zunehmender Vielfalt, also von dem her definitiv ein spannendes Thema. Wir haben uns jetzt ja schon auch viel über Orte unterhalten. Gibt es da aber auch einen oder vielleicht auch zwei auf der Insel, wo du sagst, das ist was für dich einen ganz besonderen Reiz macht, wo du irgendwie so einen ganz persönlichen Bezug dazu hast, sei es wegen der Mystik oder einfach wegen der Schönheit des Ortes oder aus anderen Gründen?
Weder noch andere Gründe. Wir waren auf unserer ersten Trip nach Irland, sind wir an Cork vorbeigekommen. Und da hatte ich gleich mal auf meiner ersten Reise nach Irland einen Unfall und habe gleich mal unseren Mietwagen verschrottet. Nicht verschrottet, aber halt. Ja, und ich habe dann zu meiner Frau gesagt, nie wieder Cork. Im Augenblick sieht es so aus, als ob wir da jetzt tendenziell eigentlich hintendieren und öfters dort sind. Cork ist jetzt nicht unbedingt so architektonisch und so mein Favorite, aber diese Gegend Richtung Bantry, das ist schon so, wäre jetzt sowas, da könnte ich mich dran gewöhnen.
Kann nicht nachvollziehen von allem. Also ich muss sagen, so West Cork ist eine der Ecken der Insel, die ich bislang noch mit am wenigsten besucht habe, aber ich verstehe den Reiz dahinter voll und ganz. Also definitiv was, wo ich auch den festen Vorsatz habe, in naher Zukunft ein bisschen mehr in die Richtung zu erkunden.
Ich denke, also aus meiner Sicht ist der Westen oder der Südwesten noch eher am ursprünglichsten Richtung Irland. Also man hört es auch öfters, oder auch Dingle und die Blaskets und wie sie alle heißen. Und das ist natürlich schon was. Und ich habe jetzt auch so langsam das Alter, da hat man es gern ruhiger und so, dann etwas außerhalb am Meer, das ist dann, hat dann schon was für sich, hat schon Charme.
Ja, klingt nach einem Wort. Und da muss man sagen, trotz diesem ursprünglich negativen Bezug und dieser negativen Haltung scheint sich das Ganze dann doch versöhnlich zu gestalten.
Alles gut.
Von dieser ersten Einschätzung, nie wieder Kork, bis du dich dann tatsächlich damit angefreundet hast, wie lange hat es da gedauert?
Also, wir haben halt festgestellt, es hat uns immer wieder in die Gegend verschlagen. Also,
Aha.
vor 6 oder 7 Jahren war es dann jetzt Bantry. Ja, Bantry Bay. Und ja, und dann immer wieder nach Cork. Also, es war dann immer wieder was, was uns dann nach Cork gezogen hat. Ich fotografiere ja auch noch und das ist die nächste Stadt, wo es auch irgendwelche Locations und Models gibt oder die Möglichkeit gibt, ein Model aufzutreiben, das man fotografieren kann. Weil weiter nach Westen kommen die nämlich nicht, weil das geht zu lang, aber Cork geht noch. Also von daher gesehen, sind wir immer da oder auch Interviews, die wir dann machen, die finden dann auch in Cork statt. Oder einfach durchfahren. Also da gibt es ja auch eine Fähre, ne, die fährt dann nach Roscoff. Das ist die kürzeste Fährverbindung, die es gibt, mit Brittany Ferry, glaube ich. Und das ist für uns natürlich auch relevant, wenn wir normalerweise mit dem Wagen kommen und dann sind wir 3 Tage auf Anreise und auf Abreise, je nachdem.
Absolut. Und da ist natürlich dann ein entsprechend kürzerer Reiseweg auf alle Fälle interessant.
Genau.
Nee, also das heißt, von der ursprünglichen Ablehnung folgend der Mietwagenpanne hin zu einer großen Begeisterung für Cork
Ja.
und insbesondere West Cork. Schöne Geschichte auf alle Fälle. Du hast jetzt vorhin gerade schon die ja, Ereignisse jüngerer Vergangenheit angesprochen, so den Vorfall in Belfast aus der letzten Woche. Ich meine, du hast mir jetzt im Vorgespräch ja auch schon gesagt, ihr seid nicht nur räumlich halt auch, doch auch ein Stück weit davon weg, aber weil ich jetzt auch mitbekommen habe, dass es doch in deutschsprachigen Medien ein sehr, sehr großes Thema war. Wie hast du oder wie habt ihr das Ganze medial wahrgenommen? Be beziehungsweise gab es da vielleicht dann auch sogar einen Austausch mit Kontakten in Irland? Oder wie war jetzt dein Bezug dazu?
Also bei dieser Geschichte habe ich jetzt noch keinen meiner Kontakte angeschrieben, also dieser Messerangriff in Belfast, aber davor schon. Und was mich halt schockt, ist immer wieder, wie oft das in letzter Zeit passiert und wie heftig dann die Reaktionen sind. Ich habe das auch mitgekriegt, aber bei mir ist natürlich so, ich gucke schon, was in den Medien, in den irischen Medien geht. Ja, ich monitore das schon und ich habe das, glaube ich, relativ früh mitgekriegt, also am nächsten Morgen. Und wenn das dann mal kurz drauf, es war, glaube ich, im Mirror oder ich weiß es nicht mehr, aber wenn das dann paar Stunden drauf in der Welt aufpoppt, ja, und dann bei der Tagesschau und Frankfurter Allgemeine, dann kannst du davon ausgehen, dass das schon eine gewisse Brisanz hat. Und wie ich ja schon gesagt habe, also ich schätze eigentlich die Gastfreundschaft der Iren und wenn das dann so dermaßen abgeht, dass es dann Krawalle gibt und Busse angezündet werden, Geschäfte, bla. Dann ist das natürlich schon eine ganz andere Hausnummer.
Auf alle Fälle und vor allem mit dem Irland-Bild, das wir ja alle irgendwo haben, macht es das, glaube ich, nochmal umso schockierender. Deswegen war ihm auch so diese Außenwahrnehmung Wo halt aber dann auf der anderen Seite wenig räumlicher Bezug da war, sondern halt im Endeffekt eigentlich, du bekamst ich mit in deutschsprachigen Medien und in den Reaktionen darauf, das Ganze halt eigentlich immer in den gesamteuropäischen Kontext gestellt wurde, umso schockierender. Was halt auf der anderen Seite auch zeigt, welche Signifikanz das Ereignis hat über die Berichterstattung hinaus.
Ja.
So zumindest mein Gefühl.
Das könnte schon sein. Oder kann schon sein. Mhm. Weil, ich meine, das ist ein Thema Migration, das ganz Europa wohl hat. Oder ganz Europa hat. Das ist kein nationales Thema. Und es sind dann auch immer sehr heftige Ereignisse, ne? Die sehr, sehr einschneidend sind, zumindest für die Leute persönlich, sowohl in Deutschland wie auch in Irland. Und dann natürlich gibt es eine Reaktion. Und gerade jetzt zum Beispiel in Irland habe ich halt festgestellt, dass die immer schon sehr massiv sind. Es gab in Dublin jetzt das in Belfast, dann gab es nochmal davor was. Mhm. Und das ist dann immer sehr, ist dann immer sehr extrem. Kenne ich jetzt so aus Deutschland nicht oder ich krieg's zumindest nicht mit? Ja.
Nee, muss ich auch sagen. Klar, man bekommt eben Vorfälle mit, aber die Reaktionen drauf gehen halt dann nicht wirklich in so eine Richtung.
Ja.
So oder so ist es heftig. Ich glaube, der Vorfall dazwischen, auf den du jetzt angesprochen hast, das war letztes Jahr in Ballymena, wenn ich mich richtig erinnere.
Genau, den meine ich. Ja.
Genau. Nee, aber angesehen oder ab, ich meine, du hast da gerade nochmal auf die irische Gastfreundschaft im Positiven angesprochen. Hast du die Befürchtung, dass du sagst, nachdem das jetzt anders als die Vorkommnisse davor so ein extremes mediales Echo hatte, dass das dann auch vielleicht irgendwas in die Richtung macht, dass du sagst, so der nachhaltige gesellschaftliche oder politische Impact ist nochmal größer, dass du sagst, es ändert da vielleicht was, wo man jetzt sagt, so das Gesamtsentiment der Bevölkerung lässt sich vielleicht ein bisschen mehr davon anstecken.
Ja gut, da wir ja diese räumliche Distanz haben, kann ich das eigentlich schwer beurteilen.
Ja,
Was, weshalb, wer, warum? Ne?
Ja, genau.
Also ich habe jetzt eigentlich keine Befürchtung, dass es da jetzt irgendwelche Entwicklungen gibt. Ne?
Mhm.
Aber wie gesagt, ich kann es nicht beurteilen.
Mhm.
Bei uns heißt ja, das sind irgendwelche rechten Menschen, die da das Ganze initiiert haben. Ich weiß jetzt nicht, was in Irland rechts ist, ganz ehrlich. Ja. Ich weiß, was es in Deutschland ist oder was als Deutschland in Deutschland dafür bezeichnet wird. In Irland weiß ich es nicht. Gibt es anderes Rechts wie das, was wir haben? Ist das ultrakonservativ oder was ist das? Keine Ahnung. Also ich kann schon mit der Begrifflichkeit jetzt nicht so viel anfangen. Ja, das wäre eigentlich eher so meine Frage an dich gewesen.
Ja, ist tatsächlich eine richtige. Und wie du schon sagst, wahrscheinlich was aus der Distanz einfach schwer einzuschätzen ist. Ich habe halt eben deswegen auch nochmal gefragt, weil es halt am Ende des Tages doch so ist, dass es halt und so eben mein Gefühl sehr häufig eben in Kontinentaleuropa und gerade eben im deutschen Sprachraum dann eben auf diese politische Rechte und die Migrationsdimension reduziert wird, wohingehend halt auf der anderen Seite da auch noch weitere Dinge, wie eben zum Beispiel die gesellschaftliche Spaltung. Da muss man eben sagen, es sind überwiegend Gegenden in mehrheitlich loyalistischer Hand, die da betroffen waren. was da eine Rolle spielt, genauso wie halt, sagen wir mal, so die sozialpolitische Sache, dass du sagst, soziale Frustration, was jetzt ja, soziale Chancen angeht, spielt halt am Ende des Tages wahrscheinlich auch eine Rolle. Von dem her, was man jetzt so aus einer Perspektive beurteilen kann, die doch auch räumlich näher dran ist. Und sowas, von dem her, was ich jetzt aus deutschen Medien mitbekommen habe, geht halt dahinter komplett unter. Und das bestätigst du ja mehr oder minder, wenn du sagst, du kannst das nicht beurteilen, hast da auch jetzt weniger medial den Eindruck bekommen, dann ist das eigentlich genau das Bild, das ich jetzt auch hatte in die Richtung.
Das, was ich vielleicht noch wahrgenommen habe, war das, dass sehr oft es in den deutschen Medien rüberkommt, dass das ein englisches Problem ist, also ein britisches von Großbritannien, von England und nicht von Irland. Ja, und das kann man, glaube ich, so nicht sehen. Ich denke schon, dass das von Gesamtirland ein Problem ist, also von der gesamten Insel, und nicht, dass man das von Großbritannien trennen könnte. Also,
mit Sicherheit. Und, ja, aber genau der Cut wird halt so gefühlt oft gemacht.
Ja, ich meine, in der Medienlandschaft bei uns hat man oft auch der Eindruck, dass wir die Einzigen sind, die diese Problematiken haben. Ja, und da wir aber viel unterwegs sind, auch in Spanien zum Beispiel und in Italien, dass das mitnichten so ist, ne, dass man über die Grenzen rausschauen muss, um die Problemlösung zu sehen. Spanien und ich würde auch sagen Deutschland haben das Wohnungsproblem genauso. Ne? Nur wird es vielleicht nicht so im Zusammenhang gesehen. Ne? Dass Migration, Wohnungsnot und so diese ganzen Kisten. In Spanien ist es auch so, da gibt es noch nicht nur die Migration, da gibt es noch die Touristen, die dafür verantwortlich gemacht worden, dass es eben zu wenig Wohnraum gibt. In Deutschland teilweise auch. Also da darf ich auch mein Eigentum, meine Wohnung nicht als Ferienwohnung vermieten, weil es eine Ferienwohnung ist und das angeblich die Wohnung dann vom Markt nimmt. Ja, und so. Also das sind schon, also die Problematiken sind, glaube ich, viel komplexer. Ne?
Auf alle Fälle. Man muss
auch im Gesamtkontext betrachten.
Auf alle Fälle, ja. Genau. Nee, wie gesagt, dann haben wir da, glaube ich, ganz gute gemeinsame Einschätzung gefunden, insofern, dass das halt oft einfach nicht stattfindet.
Ja, es sind halt immer dann nur irgendwelche Punkte, irgendwelche Einzelthemen und, glaube ich, ist relativ selten das Gesamtproblem. Ne?
Nee, mit Sicherheit ist dem auch so. Ja, und das, was du jetzt eben gerade auch so zum Thema Touristen gesagt hast, ja, Spanien ist da ein gutes Stichwort, man bekommt es ja gerade aus Katalonien oft mit. Genau. Zurück aber zum Thema Irland. Ich hätte noch eine letzte Frage an dich, Chris. Ich meine, du kennst jetzt Irland extensiv als Reisender, warst über die Jahre oft dort. Und ich meine, klar, es ist zwangsläufig eine andere Wahrnehmung. Aber wo würdest du sagen, verglichen zwischen jetzt deiner Perspektive und jemandem, der wie ich seit vielen Jahren in Irland lebt, dass sich der Blickwinkel unterscheidet? Also was würdest du sagen, sind da die größten Unterschiede?
Ja, ich glaube, ich sehe es halt immer noch ein bisschen als Urlauber-Tourist, wenn ich da hinfahre. Und bei dir ist es halt vielleicht eher Alltag.
Ja.
Also ich war lange in Spanien und habe dort gearbeitet. Und gewisse Dinge siehst du dann halt anders. Mhm. Auf der einen Seite hat das seine Vorteile, aber auf der anderen Seite seine Nachteile. Ja. Wenn du dort dein Leben bestreitest, hast du auch andere Probleme wie ich. Ich gehe wieder nach einer bestimmten Zeit und sage, ja, okay. Und wenn ich da wohne, wenn meine Spülmaschine kaputt ist, muss ich mich darum kümmern, dass die repariert wird. Wenn meine kaputt ist in meiner Unterkunft, dann sage ich, die ist kaputt, mach mal. Ne? Und so. Von daher gesehen, denke ich schon, dass es da andere Wahrnehmung gibt. Oder gibt es da andere Wahrnehmung?
Und du sagst, die besteht eben tatsächlich in erster Linie daraus, wie es halt immer und überall ist, dass letztendlich als Besucher der Alltag fehlt sozusagen.
Ja, es gibt keinen Alltag. Bei mir gibt es ein bisschen Alltag, in dem ich auch eben schon mal Shootings und so Sachen gemacht habe. Ich arbeite auch von Irland, aber nicht für Irland, sondern für Kunden, die ich hier habe. Das kann man so nicht vergleichen. Ne? Denke ich nicht. Wenn du Bekannte hast, die siehst du nur, wenn du tatsächlich dann da bist. Ne? Also es gibt kein echtes, kein wirkliches Sozialleben oder sowas.
Nee, ist definitiv so. Und ich sag mal, ja, auf alle Fälle ein sehr differenzierter Blick drauf, wo ich sage, ist wahrscheinlich so das Realistischste, wie man es beschreiben kann. Und ja, ist wahrscheinlich aber trotzdem gerade mit so einem langjährigen Bezug eine Frage, die sich viele stellen. Wie gesagt, war aus meiner Sicht die letzte Frage. Von dem her sage ich an der Stelle schon mal vielen Dank fürs nette Gespräch und für die Zeit, die du dir genommen hast. Und würde dir jetzt einfach nochmal die Chance für ein Schlusswort geben. Irgendwas, was du mit den Hörern teilen wollen würdest?
Ich glaube, wir sind so weit durch. Wir haben ja
Okay.
sehr am Anfang schon sehr
Ausführlich.
umfänglich alles genau.
Genau. Was ich auf alle Fälle mit euch als Hörern teilen wollen würde, ist, dass ich euch nochmal einen Link mitgebe auf dem Podcast von Chris und Fee. Hört auf alle Fälle bei den beiden mal rein und sag auch an der Stelle vielen Dank fürs Zuhören.
Ja, also danke für das schöne Gespräch oder für das tolle Gespräch. Und habe mich auch gefreut, mal wieder mich mit dir zu unterhalten. Und vielleicht, wenn wir nächstes Mal rüberkommen, dann können wir uns vielleicht mal irgendwo in Dublin oder in Wicklow treffen.
Unbedingt.